Guten Morgen auch von meiner Seite. Schönen Teil von eurem Gottesdienst dürfen sein, zusammen können Gott zu loben und zu preisen. Das hat mir jetzt gerade sehr gut an und ich hoffe euch allen auch. Ich war 15 Jahre Pastor im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden in Kloten. Ich habe die Arbeit sehr gerne gemacht, aber ich kann euch sagen, die Arbeit von einem Pastor ist anstrengend. Ich habe mich voll reingehängt, habe meine Kräfte überspannt, habe ein Burnout bekommen, das war vor 7 Jahren. 5 Wochen Burnout-Klinik und denkt, in spätestens 3 Monaten bin ich wieder da. Und ich bin bis heute nicht zurückgekehrt. Ich bin bis heute teilweise arbeitsunfähig, chronischer Schwindel, Erschöpfung, vestibuläre Migräne. Ganz so lange Geschichte. Meine Frau und ich mussten unser ganzes Leben umstellen. Wir haben eine grosse Rochade gemacht. Meine Frau verdient unsere Brötchen. Und ich bin hauptamtlicher Hausmann geworden. Wir hören heute also die Predigt von einem Hausmann. Keine Angst, ich bin nicht der Mensch Friedli. Ich werde aus der Bibel predigen. Aber es ist tatsächlich mein Hauptjob, Hausmann. Ich habe gelernt, termingerecht zu kochen, Kaffee bereit zu haben, wenn meine Frau heimkommt, um die arbeitende Bevölkerung zu unterstützen. Und natürlich putzen, kochen. Aha. Ist das ein Applaus für die Hausfrauen gewesen? Vielleicht, von den Hausmannen. Wie viele Hausmannen hat es da drin? Ein halber habe ich gesehen. Ein halber ist auch ein ganzer. Wunderbar. Ja, es gibt Sachen im Leben, da kommt es anders als du denkst. Das war bei uns der Fall. Ich habe heute vielleicht 30% Arbeitsfähigkeit. Und bin nebenbei als Dozent am ISTEL und am IGW tätig und als Autor. Das klingt jetzt noch viel, aber es ist ein kleiner Prozentteil. Das mache ich zwischen 2 Waschgängen oder zwischen den Posten im Migros, so in ganz kleinen Sequenzen, weil ich nur sehr kurz am Stück arbeiten kann. Aber ich bin froh, dass ich da sein kann. Ich konnte etwa 2 Jahre nicht einmal mehr predigen. Kaum mehr über eine Straße laufen, weil der Schwindel so stark ist. Und es hat einmal eine Zeit gegeben, wo ich Gott gesagt habe, wenn du mir nicht hilfst, dann kann ich nicht erleben, dass dein Wort wahr ist und dann kann ich nie mehr predigen. Ich bin an dem Punkt gewesen, wo ich dachte, ich werde das nicht mehr machen können. Und darum ist es für mich schön, ein Teil von euch heute Morgen und dafür da zu sein und zu predigen. Ich bin diese Woche daran erinnert worden, dass ich vor 51 Jahren ein prophetisches Wort bekommen habe. Da war ich gerade einmal 3 Monate alt und bin bei uns in der Stube getauft worden durch Untertauchen. Ganz eine spezielle Story. Und dort habe ich ein Bibelwort bekommen, Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der grosse Beute macht. Ich habe später Theologie studiert, habe promoviert und gemerkt, das ist Programm für mein Leben. Das ist ein prophetisches Wort gewesen. Und ich habe seit jung eine grosse Leidenschaft für die Bibel und ich möchte mit euch heute ins Alte Testament gehen und euch etwas von dieser Leidenschaft weitergeben. Ich stelle fest, dass viele Christen selten im Alten Testament lesen. Viele machen den Bogen ums Alte Testament, weil sie finden, das ist unverständlich, gewisse Sachen sind anstössig. Es gibt tatsächlich Sachen im Alten Testament, die sind schwer zu schlucken. Da kommen die Glaubenshelden vor mit schwarzen Flecken im Lebenslauf. Da gibt es Krieg und Gewalt. Es gibt Psalmen, wo der Psalmbeter Gottes Rache herabbettet auf seine Finde. Es gibt viele Christen, die sich sagen, was bringt mir das? Für was soll ich das lesen? Ich lese lieber im Neuen Testament. Was uns das Alte Testament bringt, schreibt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, auf eindrückliche Weise. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 steht: Alles, was in den Heiligen Schriften steht, und für Heilige Schriften, das ist der Ausdruck, den die Juden für das Alte Testament hatten, alles, was im Alten Testament steht, ist von Gottes Geist eingegeben und verhilft, den Willen Gottes zu erkennen, die eigene Schuld einzusehen, sich Gott zuzuwenden und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Da wird uns gesagt, dass das Alte Testament überaus nützlich ist für unseren Glauben. Und ich bin sicher, wenn du einen starken Glauben entwickeln willst, der dann, wenn Stürme in deinem Leben hebt, dann musst du eine Verwurzelung haben, auch im Alten Testament. Und ich hoffe, dass ich euch heute dazu anstiften kann, das Alte Testament neu zu entdecken. Ich möchte Folgendes machen mit euch. Ich möchte gerne drei Personen mit euch anschauen. Drei anstössige Glaubenshelden im Alten Testament. Und wenn die Zeit langt, möchte ich mit euch noch zwei so anstössige Bibeltexte anschauen. Und wir möchten miteinander herausfinden, inwiefern ist das nützlich für uns? Inwiefern bringt uns das Alte Testament etwas? Die erste Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, ist die vom Simson. Der Simson war ein alttestamentlicher Richter. Seine Geschichte wird im Buch Richter erzählt. Wenn man den Simson gefesselt hat und er seine Muskeln gespannt hat, dann ist gerade sein Hemd verrissen. Nicht so wie bei mir. Aber der Simson war ein unglaublich starker Mensch. Einmal hat er das ganze Stadttor aus den Angeln gehoben und ist einfach davon gelaufen damit. Als Kind habe ich die Geschichte vom Simson heiß geliebt. Das war einer meiner Helden. Als ich grösser wurde, ist mir bewusst geworden, dass das, was Stoff für heldengeschaffte Geschichten liefert, im Grunde genommen eine Tragödie ist. Der Simson hat in einer Zeit gelebt, wo es heisst, jeder hat gemacht, was er wollte. Auch der Simson. Der Simson als Richter hätte dem Volk Recht sprechen sollen. Er hätte das Volk in den Krieg gegen die Finden führen sollen, um es zu schützen. Aber der Simson hat das nicht gemacht. Er war ein Einzelkämpfer. Unter dem Simson hat es keinen Fortschritt gegeben, nur einen Skandal. Der Simson war nicht nur Richter, er war auch ein sogenannter Gottgeweihter. Das sind Menschen, die ein reines Leben führen mussten, die völlig auf Gott ausgerichtet sind und die für die anderen Menschen ein Vorbild sind. Der Simson hat in beidem versagt. Er hat hemmungslos gesündigt und ist mit dem lange Zeit durchgekommen. Er hat Frauen mehr geliebt als Gott. Man hat ihn öfter bei den Huren gefunden als beim Betten. Bunga Bunga Partys auf Sardinien, wenn du weißt, was ich meine, das war am Simson seine Welt. So hat er gelebt. Wenn man seine Geschichte liest, kann man sich fragen, warum steht die in der Bibel? Warum steht die in der Bibel? Sie steht aus dem gleichen Grund da wie alle anderen Geschichten von anstössigen Glaubenshelden. Sie bringt uns etwas. Sie hilft uns, wie es der Paulus im 2. Timotheusbrief sagt, unsere Schuld einzusehen, unser Leben mit Gott zu führen und mit ihm zu laufen. Am Simson seine Geschichte zeigt uns, wohin es führt, wenn wir den Sünden den berühmten kleinen Finger geben. Ein bisschen mehr, ein bisschen länger, ein bisschen zu spät. Das ist am Simson seine Geschichte. Er hat eine Frau geheiratet aus dem Volk von seinen Find. Am Schluss ist in den Armen von einer Frau gelegen, die im Auftrag vom Find operiert hat. Sie hat es geschafft, ihm das Geheimnis von seiner Kraft zu entlocken. Und am Schluss ist der Simson mit ausgestochenen Augen unter dem Schutthaufen von einem Götzentempel gestorben, den er selber zu mir Sturz gebracht hat. Das Leben vom Simson ist eine Tragödie auf der ganzen Linie. Ich habe mir überlegt, was die Geschichte uns lehrt. Inwiefern ist sie mir nützlich? Ich glaube, dass uns die Geschichte vom Simson lernt, die Sünde hat dich schneller, als du dir vorstellen kannst. Sie führt dich weiter, als du lieb bist. Und sie behaltet dich länger, als du willst. Das ist mit Simson sein Leben. Ich glaube, dass seine Geschichte aufgeschrieben worden ist, um uns davor zu bewahren, ein verpfuschtes Leben zu leben. Am Simson sein Leben war total verpfuscht. Und das will ich keiner von uns. Der Simson zeigt uns, was wir meiden müssen, wenn unser Leben gelingen soll. Das ist eine der Weisheiten, die wir nicht nur in dieser Geschichte finden, sondern im ganzen Alten Testament. Der weise Mensch weiss, was er meiden muss, damit sein Leben gelingt. Es ist nicht nur wichtig, dass wir wissen, was wir tun müssen, wir müssen auch wissen, was wir vermeiden müssen. Im Buch der Sprüche haben wir ganz viele Spruchweisheiten darüber. Und der Simson liefert uns Beispiele, die uns zeigen, was passiert, wenn man meint, dass man auf diese Weisheit verzichten können. Und so glaube ich, dass die Geschichten, die Geschichte vom Simson, die Geschichte von anderen im Alten Testament, in unser Leben hineinreden, weil sie schlussendlich uns etwas sagen über uns selber. Wenn du merkst während dem Gottesdienst, dass etwas in dir aufbricht und du Gebet brauchst, wir haben Gebet, nimm es in Anspruch und geh dort an, fühl dich frei. Der Simson. Die zweite Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, ist die Geschichte vom Jephthah. Das ist eine weniger bekannte Person, je nach Übersetzung Jephthah genannt. Auch der Jephthah war ein Richter. Als er Richter war, sind die Israeliten von den Ammoniter angegriffen worden. Der Jephthah hat gewusst, dass die Chance klein ist, dass er siegreich heimkehrt. Und darum hat er, bevor er losgezogen ist, etwas gemacht, was sein Leben grundlegend verändert hat. Aber er hat das zu dem Zeitpunkt gar noch nicht gewusst. Er hat das Gelübde abgelegt. Er hat Gott Folgendes versprochen. Ich habe euch da den Text mitgebracht. Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Gewalt gibst, das ist sein Gebet, und wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern zurückkehre, dann soll, was immer mir als erstes aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, dem Herrn gehören, und ich will es ihm als Brandopfer darbringen. Eigentlich fängt die Geschichte ganz gut an. Mit seinem Gelübde will der Jephthah Gott ehren. Er geht in den Krieg und er siegt. Als er wohlbehalten heimkommt, passiert Folgendes. Als Jephthah nun nach Mizpa zu seinem Haus zurückkehrte, da kam ihm seine Tochter entgegen. Sie tanzte zur Pauke. Sie war sein einziges Kind. Er hatte weder einen Sohn noch eine andere Tochter. Als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sagte: Weh, meine Tochter, du machst mich niedergeschlagen und stürzt mich ins Unglück. Ich habe dem Herrn mit eigenem Mund etwas versprochen und kann nun nicht mehr zurück. Und dann heißt es am Schluss von dem Text, wo es Wili weitergeht, und er tat mit ihr, was er gelobt hatte. Was ist da passiert? Der Jephthah hat das Gelübde abgeleitet. Er hat gesagt, das Erste, was mir aus der Tür von meinem Haus entgegenkommt, bringe ich Gott als Brandopfer dar. Der Jephthah ist davon ausgegangen, dass ihm ein Tier entgegenkommt. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Häuser damals so gebaut waren, und das gibt es in ländlichen Gegenden immer noch, dass Mensch und Tier unter einem Dach gelebt haben. Der Eingang zum Haus war durch die Stalltür und dann ist man durch den Stall ins Wohnzimmer raufgegangen. So hat der Jephthah gelebt, so haben die Leute damals gelebt. Aber am Jephthah ist nicht ein Tier entgegengekommen, wie er erwartet hat, sondern seine Tochter. Er tat mit ihr, was er gelobt hatte, heisst nichts anderes, als dass der Jephthah einen Altar gebaut hat, Holz drauf geschichtet hat und seine Tochter verbrannt hat. Ein Menschenopfer. Ein Menschenopfer in der Bibel. Das ist eine der traurigsten Geschichten, die man in der ganzen Bibel findet. Da opfert einer seine einzige Tochter und meint, er müsse das machen. An dem Punkt könnte man die Bibel in den Ecken schmeißen, weil sie so brutal ist und unmenschlich. Und es gibt Leute, die machen das. Aber dann müssen wir so konsequent sein und kein Krimi mehr lesen. Kein James-Bond-Film mehr anschauen, dürftest du nicht einmal heute Abend die Nachrichten schauen. Warum steht am Jephthah seine Geschichte in der Bibel? Warum steht so etwas da? Ich glaube, dass uns die Geschichte zeigt, wohin es führen kann, wenn wir Gottes Gebot nicht kennen. Am Jephthah seine Geschichte ist nicht nur eine der traurigsten, sondern auch eine der unnötigsten in der ganzen Bibel. Der Jephthah hätte seine Tochter nicht verbrennen müssen. Es hätte einen Ausweg gegeben. Aber der Jephthah hat es nicht gewusst. Der Jephthah hat die Tora nicht gekannt. Die Juden sagen am Gesetz von Mose liebevoll die Tora. Die Weisung. Eine Weisung zum Leben. Am Jephthah war seine Tragödie, dass er die Tora nicht gekannt hat. In der Tora steht, drittes Buch Mose, Kapitel 27, wenn einer von euch ein Gelübde macht und nachher merkt, dass er das Gelübde nicht einlösen kann, dann kann er es auflösen durch das Zahlen von einem Geldbetrag. Steht alles genau aufgelistet, drittes Buch Mose, Kapitel 27. Der Jephthah hätte als Israelit, der unter der Tora gelebt hat, können einen Geldbetrag zahlen und mit dem hat er seine Schuldigkeit da. Ich kann aus dieser traurigen Geschichte nur schliessen, dass der Jephthah das nicht gewusst hat. Gottes Gebot sind Gebot zum Leben. Gottes Gebot können uns nur dann etwas bringen, wenn wir sie kennen. Sie können uns nur dann etwas bringen, wenn wir sie lesen. Es nützt uns nichts, wenn sie in der Bibel stehen und wir kennen sie nicht. Und darum möchte ich dir Mut machen, dich durch die ganze Bibel durchzukämpfen. Und einmal dort wieder zu lesen, wo der Goldschnitt noch zusammenklebt, falls du eine Bibel mit Goldschnitt hast. Kämpf dich durch die anstößigen Stellen, kämpf dich auch durch das Alte Testament. Wir brauchen das, dass wir einen gegründeten Glauben haben und unseren Gott kennen, wo wir ihm nachfolgen. Ich bin sicher, dass auch so Geschichten, die oberflächlich abstoßend sind, eine ganz tiefe, klare Botschaft in unser Leben haben. Wir haben jetzt den Simson gesehen, wir haben den Giftach gesehen, wir haben das nur kurz gestreift. Ich will die dritte Geschichte mit euch anschauen, von einer sehr bekannten Person, wo die meisten von euch einiges wissen, nämlich an den König David. Der König David kennt fast jeden, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich will ein Ereignis aus seinem Leben herausgreifen. Als ich Predigt vorbereitet habe, hat meine Frau im Wohnzimmer den ARD-Spielfilm David angeschaut, weil sie eine Sequenz gesucht hat für eine Lektion im Kids-Treff. Wo ich sie ausreichend mit Tee und Schoki versorgt habe, wie das für einen guten Hausmann sich gehört, ist gerade die Stelle gelaufen, wo der David sich in Bathsheba verliebt. Bathsheba ist die Frau von Uriah, einem der besten Soldaten von David. Der Uriah ist auf dem Schlachtfeld und am David sein Blick fällt auf die schöne Frau. Der David lässt sie holen, schließlich ist er der König und schläft mit ihr. Sie wird schwanger und jetzt hat der David ein Problem. Der David, das ist der Mann, der Psalm 23 geschrieben hat. Einer der bekanntesten Psalmen, wo nur ein Mensch schreiben kann, der eine tiefe Leidenschaft und Liebe für Gott hat. Ein wunderbarer Psalm. Aber jetzt, wo der David im Ehebruch ein Kind gezeugt hat und das bald alle Welt wird wissen, wird der David ein völlig anderer Mensch. Der Film zeigt sehr eindrücklich, wie der David den Uriah heimholt. Er holt ihn im Palast, er überhäuft ihn mit Geschenken und es wird so schön gezeigt, so der Wink mit dem Zaunpfahl, Uriah, geh doch wieder mal heim und mach so, was Männer machen, wenn sie wieder mal daheim sind. Aber der Uriah hat keine Musik gehört. Er sagt, er ist ein richtiger Krieger. Er sagt, wenn meine Kameraden im Krieg sind, kann ich doch nicht heimgehen und es mir gut an. Und darum ist er nicht einmal heimgegangen. Und David, sein Plan ist gescheitert. Also hat der David beschlossen, der Uriah muss weg. Er schickt ihn zurück an die Front, lässt ihn an die Stelle stellen, wo es am gefährlichsten ist, und der Uriah fällt. Alles scheint glatt zu gehen, bis der Prophet Nathan im Königspalast auftaucht und dem David seine Schuld ans Licht bringt. Und jetzt bricht der David zusammen. Es wird ihm bewusst, was er angerichtet hat. Er bereut seine Tat von ganzem Herzen und er schreibt später einen eindrücklichen Psalm, der Psalm 51, als öffentliches Schuldbekenntnis. Die Geschichte von David und der Bathsheba steht in der Bibel, um uns etwas über uns selber zu lehren. Ich glaube, das gilt ganz grundsätzlich für alle Geschichten, die wir in der Bibel haben. Was mich diese Geschichte lehrt, du und ich, wir sind zu allem fähig, wenn Gott uns eine Gnade gibt. Wir sind zu allem fähig. Das macht uns demütig. Und Demut ist eine gute Voraussetzung, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Demütig sein ist nicht sexy. Es gehört nicht zur Karriereplanung von modernen Menschen, Demut zu entwickeln. Stell dir vor, du gehst in einen Buchladen und dort findest du Empfehlungen vom Monat mit dem Titel «Demut – Eine Anleitung zu einem glücklichen Leben». Das kauft kein Schwein. Das gibt einen Ladenhüter, das will niemand. Ich war letztens in einem Buchladen und bei den Bestseller habe ich folgenden Titel gefunden, nicht verschrecken, «Arschloch». Wie ich lernte, ein Schwein zu sein und dabei reich und glücklich wurde. Die Empfehlung vom Monat. Da habe ich doch ein bisschen gestaunt über so viel Dreistheit. Das hätte ich nicht erwartet. Und da musste ich darüber nachdenken, über die Geschichte von David und von der Bathsheba. Der David hat in der Sache mit der Bathsheba und dem Uriah wie ein Schwein gehandelt. Hat es ihn reich und glücklich gemacht. Das Resultat steht in der Bibel. Nach der Geschichte mit der Bathsheba kommen 7 Kapitel, wo in aller Ausführlichkeit beschrieben wird, was die Folgen von dem Ereignis sind. Ich will sie euch in 3 Akte zusammenfassen. Erster Akt: Am David, sein Sohn der Amnon, vergewaltigt seine Halbschwester Tamar. Der Amnon handelt wie der David, unmoralisch. Der junge Mann hat kein Vorbild mehr. Zweiter Akt: Der Tamar, ihre Brüder, der Absalom, rächt seine Schwester und bringt den Amnon um. Der Absalom macht es gleich wie der David, er greift zum Schwert. Dritter Akt, der Absalom putscht gegen seinen Vater, der David muss fliehen. Am Ende der 7 Kapitel ist der Absalom tot und David sein Herz ist gebrochen. Das hat man davon, wenn man ein Schwein sein will. Und für das muss ich euch sagen, liebe ich die Bibel. Es ist eine brutale Geschichte, aber sie ist ehrlich. So funktioniert das Leben. Nicht so wie auf dem Titel Empfehlung des Monats. Ich glaube, die Bibel ist das ehrlichste Buch, das es überhaupt gibt. Es gibt kein Buch auf der Welt, schon gar kein religiöses, das mit der gleichen Offenheit die Welt beschreibt, wie sie ist, wie das Alte Testament. Wir möchten gerne, dass die Bibel die Welt beschreibt, so wie sie sein sollte. Eine schöne Welt, eine heile Welt, eine Welt voller Menschen, die machen, was sie sollten machen. Aber die Bibel beschreibt die Welt nicht, wie sie sein sollte. Ab und zu macht sie das auch. Aber über weite Strecken beschreibt die Bibel die Welt, wie sie ist. Und die Welt vom Alten Testament, die ist voll anstössiger Glaubenshelden. Geschichten von diesen Menschen zeigen uns, dass jeder von uns zu allem fähig ist, wenn Gott ihm nicht Gnade gibt. Ich habe 15 Jahre als Pastor gearbeitet. Ich habe mich selber kennengelernt, ich habe die Menschen kennengelernt. Ich habe gehört, Menschen sagen, wenn sie einen schlimmen Fehler gemacht haben, das bin nicht ich gewesen. Wie habe ich noch können? Hand aufs Herz, wir sind immer uns selber. Immer. Auch dann, wenn wir Sachen machen, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Wir haben nur noch nicht gewusst, was in uns hineinsteckt. Das ist eine der Lektionen, die ich aus dem Alten Testament lehre. Und aus der Geschichte mit dem David und dem Bathsheba. Und ich bin dankbar, dass das nicht die ganze Geschichte ist. Weil die Geschichte steht auch in der Bibel, um uns Hoffnung zu geben. Wenn der Psalm 51 liest, dann kannst du nicht anders als beeindruckt sein von der totalen Ehrlichkeit von David. Der Psalm zeigt uns, bei Gott ist Vergebung. Wenn wir es verhauen und dann Gott suchen, dann hat Gott einen Weg. Gott hat immer einen Weg. Wenn du immer etwas Anstössiges im Alten Testament findest, dann denk daran, die Bibel bildet die reale Welt ab. Die Bibel bietet uns keine Flucht aus der Realität. Die Bibel ist kein romantischer Film, wo man uns für 2 Stunden in eine Welt entführt, die es gar nicht gibt. Die Bibel ist ein Dokudrama, brutal ehrlich, schonungslos offen und durch das extrem hilfreich. Jetzt sind wir im Schnellzug durch 3 Geschichten durchgegangen. Mögen wir noch 2 Texte anhören? 2 anstössige Texte. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Mut machen kann, das Alte Testament zu lesen. Und für die, die viel im Alten Testament lesen, das weiterzumachen. Psalm 139. Psalm 139. Der Psalm 139 ist ein Psalm zum David. Einer der bekanntesten Psalmen. Der David beschreibt die Gegenwart von Gott. Es ist ein Psalm voll Vertrauen, ein Psalm voller Dankbarkeit und ein poetisches Meisterstück. Aber dann, am Ende vom Psalm, kommt es knüppeldick. Wolltest du Gott doch den Frevler töten? Ihr blutgierigen Menschen, lasst ab von mir. Sie reden über dich voll Tücke und missbrauchen deinen Namen. Soll ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Die nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit glühendem Hass. Wow. Wir haben so Passagen öfter im Alten Testament. Man nennt sie Rachepsalmen. Eins ist klar, was der David da beschreibt, passt nicht in unsere tolerante Welt hinein. Das ist nicht das Bibelzitat des Monats für auf die Frontseite einer Zeitung. Aber ich glaube, bevor wir den Text als unnötig und peinlich abtun, sollten wir uns bewusst machen, dass es in unserer Welt nicht weniger Hass gibt. Nicht weniger als in der Welt, wo der David gelebt hat. Wenn jemand am Arbeitsplatz gemobbt hat, muss man das dann einfach über sich ergehen lassen. Kommt da nicht Ärger hoch? Was machen wir mit dieser Wut? Wenn man hört, wie Menschen wegen ihrem Glauben oder wegen ihrer Rasse getötet werden, vertrieben werden, vergewaltigt werden, kommen da nicht Hassgefühle hoch? Was machen wir mit diesen Gefühlen? Menschen im Alten Testament haben einen Weg gefunden, um mit so Gefühlen umzugehen. Sie haben gebetet. Sie haben Psalmen geschrieben. Das war ihre Art, auf Ungerechtigkeit zu reagieren. Und das ist nicht die schlechteste Art. Ich möchte euch 3 Gedanken mitgeben, die bei der Interpretation der Rachepsalmen helfen können. Erstens, Psalmbeter haben einen scharfen Blick für die Bosheit der Gottes- und Menschenverächter. Die Menschen, die David unter ihnen gelitten haben, sind, wie er geschrieben hat, voll Tücke. Sie haben den Namen Gottes im Mund geführt, aber sie im Grunde genommen haben sie gehasst. Und sie haben Menschen verachtet, die sich zu Gott gestellt haben. Der David sagt, sie sind wie blutgierige Hunde. Der David hat die Zusage vom ewigen Leben, wie wir sie im Neuen Testament haben, nicht kennt. Ein Gericht, das jenseits von dem Leben Gerechtigkeit schafft, ist nicht in seinem Blickfeld gewesen. Konsequenterweise verlangt er danach, dass Gott in dem Leben Gerechtigkeit schafft. Vielleicht wäre es zutreffender, wenn wir in den Psalmen würden Gerechtigkeitspsalmen sagen. Zweiter Gedanke. Die Strafe, die Psalmbeter erbittet, ist keine selbsterdachte Rache. Gott selber sagt im Gesetz von Mose, dass er das Gute belohnt und das Böse bestraft. Gott ist gerecht. Was der David da macht und was andere Beter auch machen, ist nichts anderes, als Gott darum zu bitten, dass er gerecht waltet. Nämlich, dass er das Gute belohnt und das Böse bestraft. Nicht mehr und nicht weniger. Dritter Gedanke. Der Beter lässt Strafe von seinen Feind in Gottes Hand. Es geht in diesen Texten gerade nicht darum, sich selber zu rächen. Es geht vielmehr darum, dass der Psalmdichter schonungslos seine Empfindungen offenlegt. Sie sind total ehrlich. Und dann übergibt er das Gericht Gott. Der David lässt die Strafe von seinen Feind und der Feind von Gott in Gottes Hand. Das ist das Entscheidende in diesem Psalm. Das ist ein Akt vom Vertrauen. Mit dem können wir zurückgehen zu unserem Ärger. Was machen wir damit? Werden wir bitter? Machen wir die Faust im Sack? Zahlen wir es heim? Psalmen weisen uns einen besseren Weg. Sie helfen uns, ehrlich zu sein. Sie helfen uns, konstruktiv mit Ärger und Ungerechtigkeit umzugehen. So eine Passage wie aus dem Psalm 139 hilft uns, wenn wir Ärger empfindet, den Ärger am richtigen Ort auszudrücken, bei Gott. Und dann Gott die Rache zu überlassen, sodass wir loslassen können und nicht im Ärger und nicht im Zorn handeln. Ich habe in vielen Büchern daheim ein gutes Zitat gefunden über die Rachepsalmen. Da steht: Es ist richtig, dass die Rachepsalmen eine emotionale Bildsprache und eine leidenschaftliche Direktheit haben, die irritieren. Aber hier sprechen sich eben das Leiden am Bösen, der Skandal des Unrechts und die Verzweiflung von Menschen aus, denen nichts weiter bleibt als der leidenschaftliche Schrei zu Gott. Sie übergeben Gott nicht nur die Klage über die Not, sondern auch das Gericht über die Verursacher der Not. Sie stellen ihm alles anheim, sogar Hassgefühle wie die Aggressionen. Sie machen ernst mit der biblischen Grundüberzeugung, dass man im Gebet alles, wirklich alles sagen darf, wenn man es nur Gott sagt. Ich hoffe, dass das dir einen Impuls gibt für dein Beten und für deinen Umgang mit Ärger. Die Psalmen helfen uns, ehrlich zu sein. Man darf im Gebet alles sagen, wenn man es Gott sagt. Das ist befreiend. Das ist eine Einladung zum ehrlichen Beten. So, für unseren letzten Text werden wir ins Neue Testament gehen. Ich werde einen Text aus dem Neuen Testament lesen, weil er sich mit einem Glaubensheld vom Alten Testament befasst, mit dem Jakob. Der Jakob ist einer der Glaubensväter von Israel. Vom Jakob, seiner Mutter Rebekka, heißt im Römerbrief Kapitel 9 folgendes: Ihre Kinder waren noch nicht geboren und hatten weder Gutes noch Böses getan. Damit aber Gottes freie Wahl und Vorherbestimmung gültig bleibe, nicht abhängig von Werken, sondern von ihm, der beruft, wurde ihr gesagt: Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Denn es steht in der Schrift: Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Wieder so ein sperriger Text. Der Text steht unserem Gerechtigkeitsempfinden total entgegen, oder? Der Rebekka erwartet Zwilling. Bevor die beiden geboren werden, sagt Gott, der Ältere, der Esau ist zuerst auf die Welt gekommen, muss am Jüngeren dienen. Das war gegen Sitten und Erbrecht in der orientalischen Welt. Dort war es immer so, der Erstgeborene hat den Vorzug. Gott kehrt das um und erwählt den Jakob. Der Jakob steht in der Gunst von Gott, er liebt ihn, aber der Esau hasst er. Darf Gott das? Ich habe mir überlegt, darf Gott das? Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist vielleicht nicht befriedigend, aber ich glaube, sie entspricht Gott. Wenn Gott Gott ist, darf er das. Gott kann alles und Gott darf alles, wenn er Gott ist. Wenn Gott Gott ist, können wir uns nur unter seine gewaltige Hand beugen. Wir werden dann ganz klein und niemand von uns hat das gern, so wie wir das mit der Demut nicht gern haben. Der Text, das Alte Testament überhaupt, erinnert uns daran, dass wir in einer Welt leben, wo sich nicht alles um uns dreht. Im Mittelpunkt der Welt stehen nicht wir, sondern Gott, der Schöpfer vom Universum. Wir sind ein Klumpen Ton in seiner Hand, so steht es an einer anderen Stelle im Alten Testament. Gott hat die Macht und Gott hat das Recht, uns zu dem zu formen, was er will. Wenn wir das zulassen, dann entdecken wir, dass er Gutes aus unserem Leben macht, ob wir jetzt in den Schuhen vom Jakob oder vom Esau stecken. Der Jakob hat das erlebt, er ist zum Stammvater vom Volk Israel geworden. Der Esau hat Gottes Segen auch erlebt. Gott hat ihn gesegnet, er hat viele Nachkommen gehabt, was in der damaligen Welt schon ziemlich das grösste Glück war, was sich ein Mensch vorstellen konnte. Der Jakob aber hat Gottes Segen ganz besonders erlebt. Dass Gott ausgerechnet ihn erwählt, ist erstaunlich. Der Jakob war ein Betrüger. Wenn du im ersten Buch Mose seine Geschichte liest, stellst du fest, der Mann ist dauernd am Leuten übers Ohr hauen und wird übers Ohr gehauen. So geht es in seinem Leben. Und doch hat Gott den Mann erwählt. Gott schafft mit unvollkommenen Menschen. Wenn das Gott nicht machen würde, wer von uns wäre brauchbar für Gott? Der Jakob war ein Held. Wir zählen ihn zu den Glaubenshelden, aber er war ein Held nur in einer einzigen Hinsicht. Er hat Glauben gehabt. Er hat Glauben gehabt. So sehr er an seinem eigenen schwierigen Charakter gelitten hat, so sehr ist er an Gott gehangen und hat mit Gott gerungen, bis er seinen Segen gehabt hat. Darin ist uns der Jakob ein Vorbild, nur in dem. Und das gilt für die meisten anderen Glaubenshelden genau gleich. Der Jakob und all die anderen, die stehen in ihren Alltagskleidern vor uns. Wenn wir uns noch einmal an David erinnern, der David hat fast alle Gebote gebrochen. In der Sache mit der Bathseba hat er 4 von den 10 Geboten gebrochen. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht töten. Hat der David alles gemacht. Er hat fast alle Gebote gebrochen, außer das eine wichtigste von allen Geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und darum merken wir, wenn wir am David seine Psalmen lesen, der Mann liebt Gott leidenschaftlich. Wenn wir seine Geschichte anschauen, die das Alte Testament beinhaltet, merken wir, der Mann ist nicht vollkommen, aber der Mann ist aufrichtig. Mit solchen Menschen schreibt Gott Geschichte. Und das macht Gott nicht nur damals, das macht er auch heute. Gott sei Dank dafür. So, wir haben einen Blick ins Alte Testament geworfen. Und wir haben festgestellt, der erste Teil der Bibel ist brutal ehrlich. Da begegnet uns von Anfang bis Ende anstössige Menschen. Das Alte Testament deckt auf, wer wir sind. Und es zeigt uns, wer Gott ist. Ein souveräner Gott, der alles kann und der alles darf. Ich gebe gern zu, dass es Sachen gibt im Alten Testament, die ich nicht verstehe. Ich lasse sie stehen. Ich vertraue darauf, dass Gott gerecht ist und dass er besser weiß, was gut ist als ich. Aber eins ist mir bei allem Unverständlichen vom Alten Testament klar und an dem sollten wir festhalten, das Alte Testament und das Neue Testament gehören zusammen. Sie wollen zusammen gelesen werden, nur dann verstehen wir die Story. Ich erinnere mich daran, dass mein Theologieprofessor einmal gesagt hat, wer das Alte Testament ohne das Neue Testament liest, muss verzweifeln an Gottes dunklen Seiten und an seinem eigenen Herzen. Mit dem hat er etwas sehr Wichtiges gesagt. Das Alte Testament zeigt uns schonungslos auf, wer wir sind. Es ist buchstäblich zum Verzweifeln. Und das Neue Testament ist Gottes Antwort auf die Verzweiflung. Das Neue Testament zeigt uns, Gott verzichtet auf sein Recht, uns zu bestrafen. Stattdessen schickt er seinen Sohn, Jesus Christus. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden, damit sie vergeben werden können. So dass die Sünde nicht uns trifft, die Strafe nicht uns trifft, sondern eben ihn. Und auf diese Art und Weise vergibt uns Gott und gibt uns einen Neuanfang. Das Alte und das Neue Testament sind sich einig, Gott ist ein Gott von der zweiten Chance und von der dritten Chance und von der vierten Chance. Und darum ist die Antwort auf das Alte Testament das Neue Testament. Wenn wir nur das Alte Testament hätten, müssten wir verzweifeln uns selber. Und vielleicht auch an Gott. Und wenn wir nur das Neue Testament hätten, würden wir gar nicht verstehen, was Erlösung ist und warum wir Christus brauchen. Und so gehört beides zusammen. Altes Testament und Neues Testament ist Gottes Wort an uns. Ich möchte euch Mut machen, das Alte Testament zu lesen. Ich habe jetzt den Fokus gelegt auf die schwierigen Seiten des Alten Testaments. Wir können vieles sagen über die poetische Schönheit von dem Buch und über all das Wunderbare, das darin enthalten ist. Ich habe gedacht, ich will euch heute dazu anstiften, das Alte Testament auch bei diesen schwierigen Stellen zu lesen. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, das neueste, das ich geschrieben habe, «Der Triumph des Königs, die grosse Story der Bibel von Genesis bis Offenbarung». Ich habe einige Exemplare mitgenommen und auch noch andere Bücher, die ich geschrieben habe. Und was ich in diesem Buch mache, ist, ich gehe durch die ganze Bibel durch. Ich fange beim ersten Buch Mose an und höre bei der Offenbarung von Johannes auf. Und wenn du dich für die grossen Zusammenhänge interessierst von der Bibel, gibt dir das Buch gute Hinweise, viel Inspiration und Erklärung, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. Und ich habe etwa 300 Seiten darauf verwendet, das Alte Testament zu erklären. Natürlich längst nicht alles möglich, aber es gibt dir einen Überblick. Wenn dich das interessiert, komm doch beim Büchertisch vorbei. Ich möchte mit einem Erlebnis schliessen, das ich vor einer Weile gemacht habe. Ich war in einer Kirche und habe einiges über das Alte Testament gesagt. Vieles von dem, was ich euch heute Morgen auch erzählt habe. Und nach dem Gottesdienst kommt ein älterer Herr auf mich zu, schüttelt mir die Hand, will sie gar nicht mehr loslassen und sagt, wissen Sie was, ich bin einer von denen, der einen Bogen gemacht hat um das Alte Testament, weil ich es nicht verstanden habe. Aber wissen Sie was, jetzt gehe ich heim und ich lese das Alte Testament. Das hat mich mega gefreut. Und ich hoffe, ich kann euch heute können, wie dem Mann anstiften dazu. Leset, dort drin ist Leben, dort drin ist Segen. Wir brauchen das auf unserem Weg. Sind gesegnet, wenn ihr es leset.